Schlag doch erstmal Lukas Kapitel 21 auf, Vers 9. Und bevor du da reingehst, mach dir doch einfach mal Gedanken, wie sehr Gott diese Welt liebt. Er hätte schon so oft sagen können, bisher und nicht weiter. Was hat diese Welt schon alles gesehen? Welche Tragödien, welche Weltkriege, welche menschengemachte Not, Millionen, Millionen von Tote. Und kein Mensch weiß genau, wo diese Krankheit herkommt, was weiß ich. Aber sie beeinflusst jetzt das Leben von Millionen von Menschen. Also in einer oder anderen Art und Weise, auch wenn die noch nicht krank sind. Und Gott hat schon damals, Jesus hat zu seinen Jüngern schon vor 2000 Jahren ein paar Worte gesagt. Das ist nur die Einleitung. Wir werden heute nicht groß über die Endzeit alles reden. Aber Jesus sagt in Lukas 21, Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen, das heißt Rebellionen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein, an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Und auch Schrecknisse und große Zeichen am Himmel. Vor diesem allem werden sie Hände an euch legen, euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Und das ist eine total interessante Geschichte, denn Jesus sagt vor 2000 Jahren schon, pass mal auf, ich werde große Zeichen, ich werde große Wunder tun. Ihr werdet sehen, wie das Reich Gottes sich ausbreitet, überall in der Welt. Aber bevor das Ende da ist, bevor ich wiederkomme, wird die Situation schlimmer werden in dieser Welt. Und das sagt er nicht deshalb, um uns schwarz, ein schwarzes Bild zu malen, dass wir uns einsperren in unsere eigenen vier Wände und abwarten, bis Jesus wiederkommt. Jesus sagt das nicht deshalb. Bist du da? Jesus sagt es deshalb, weil er uns, die Christen, die sein Wort glauben, die von Neuem geboren worden sind, in diese Welt gesetzt hat, als ein Zeichen, als lebendige Arche, als ein Haus voller Herrlichkeit. Und wir sollen vorbereitet sein, wenn Dinge auf diese Welt zukommen. Diese Sachen kommen nicht wegen den Christen, sondern wegen der Welt. Das ist ein Plan Gottes, wobei er nicht plant, Leute umzubringen. Diese Sachen passieren nicht in seinem direkten Willen, sondern weil die Schöpfung gefallen ist, weil die Menschheit sich von Gott entfernt hat. Und die Welt wird ihren Weg weitergehen. Aber du gehörst zu einer triumphalen Gemeinde. Und er geht nicht vom Leithaus an sich, sondern von der weltweiten Gemeinde Jesu. Und du bist, Dankeschön, du bist derjenige, der berufen ist, in dieser Zeit total zu leuchten und zu strahlen. Dankeschön. Und die Bianca und ich, wir sprechen uns ganz selten ab, was wir predigen. Ich wusste nicht, was Bianca sagt. Aber du wirst nachher merken, dass das sehr gut passt. Halleluja, wir brauchen hier Power. Externe Power, dann läuft die Sache wieder. Dankeschön. Halleluja. Pass mal auf. Das geht noch weiter hier. Wir machen heute ein bisschen schneller her. Du bist wiedergeboren worden und jetzt bist du ein Bürger des Königreiches Gottes. Wie viele von euch verstehen das? Du bist herausgerufen aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in ein Königreich des Lichtes. Wir leben in einem Königreich. Wir sind nicht Gemeindebesucher an sich. Wir sind nicht einfach Leute mit einem christlichen Bekenntnis. Du bist Bürger eines unsichtbaren Reiches. Und in diesem Reich existieren Gesetze und Gesetzmäßigkeiten. Und unser König wankt niemals. Der Thron unseres Herrschers, der hat in Ewigkeit, seit Ewigkeit und bis in alle Ewigkeit noch niemand dran gerüttelt. Keiner kann ihn jemals absetzen. Dem Gott, den wir dienen, kann niemand das Wasser reichen. Der König, der auf dem Thron sitzt, wird dort niemals abtreten. Sein Königreich ist nicht überholt. Sein Wort ist nicht outdated. Seine Verheißungen gelten Ja und Amen. Und wir leben in diesem Königreich. Und die englische Bibel sagt es so, we have a kingdom that cannot be shaken. Das sagt Hebräer 12, Vers 28, und wenn du willst, schlag das mal auf. Hebräer Kapitel 12, Vers 28 sagt, wir haben ein Königreich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Ja, ihr seid noch am Blättern, ich sehe schon. Schlag mal auf Hebräer 11, Vers 28. Hebräer 12, Vers 28. Deshalb lasst uns, da wir ein Königreich empfangen, das nicht erschüttert werden kann, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen und mit Scheu und Furcht. Und hier kannst du sehen, Gott hat uns hineinversetzt in ein Reich. Dieses Reich wird niemals erschüttert. Himmel und Erde werden vergehen, sagt Jesus. Aber seine Worte und sein Königreich wird niemals vergehen. Und ich möchte heute mit euch ein paar Minuten darüber sprechen, über die Dimension, in der Gott uns hineinversetzt hat, in dieses Königreich. Gott ist real, sein Thron wankt niemals und sein Reich ist nicht in Gefahr umzufallen diese Woche. Die können erzählen, was sie wollen, und wir respektieren Anordnungen der Gesellschaft. Wir ordnen uns unter an die Dinge, die zum Nutzen der Gesellschaft sind. Keine Frage. Aber du gehörst in ein komplett anderes geistliches System. Und das musst du lernen festzustellen. Du bist nicht geboren als einer, der sich in diesen Tagen fürchten muss. Du bist nicht von Neuem geboren, um jetzt zu überlegen, soll ich in einen Gottesdienst gehen oder nicht? Und ich weiß genau, warum ich das heute hier sage. Und ich möchte niemanden verurteilen und niemanden den Finger zeigen, wo Leute Angst haben oder sich Sorgen machen. Absolut, überhaupt nicht. Aber ich möchte heute aus dem Wort Gottes und aus den Verheißungen und prophetisch zeigen, dass es keinen Grund gibt, als Christ sich wirklich Sorgen zu machen. Das Einzige, was uns wirklich kümmern sollte, ist die Zukunft dieser Welt. Die Menschen, die diesen Bund nicht haben, die nicht hineinversetzt sind in das Königreich Gottes. Wenn es jemals einen sicheren Bunker gab, wie ein Atombunker, du bist drinnen. Dein Königreich kann niemand, verstehst du? Die Bombe, die dich raussprengt aus diesem Königreich, die gibt's nicht. Das sagt Römer 8. Weder Höhe noch Tiefe, weder Gewalt noch Mächte noch Finsternis. Wegen diesseitiges noch nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch kein Virus. Halleluja. Unser Königreich ist nicht unterworfen unter den Dynamiken der geistlichen Gesetze dieser Welt. Was meine ich damit? Das Königreich geht nicht auf und ab wie die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Wenn es eines Tages mal, egal, natürlich sehen wir, dass Umweltumstände sich ändern. Wir sehen reiche Präsidenten, Herrschaftsformen ändern sich über die Zeit der Welt. An bestimmten Orten gibt es Erdbeben, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Sachen, die könnten einen wirklich beunruhigen. Aber das Königreich Gottes, das Reich, ich sage nicht die Menschen, sondern das Reich Gottes an sich, ist davon vollkommen unbeeinflusst. Und wenn du weißt, was dein geistlicher Stand ist, dann gehst du nicht, dann drückst du nicht auf die Nachrichten-Button und sagst, ach du meine Güte, was jetzt wieder? Du machst dir keine Gedanken, dass dein Klopapier nicht reichen wird, sondern dann gehst du hin und sagst zu deinem Nachbarn, haben Sie eigentlich noch genug Klopapier? Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich erkläre es dir genau, was ich meine. Wir haben keinen Grund. Sagst du, ja, wie kannst du das sagen? Weil ich die Geschichte bis zum Ende gelesen habe. Dieses Buch erzählt uns genau, wie alles ausgehen wird. Die einzige entscheidende Sache ist deine Positionierung. Wo stehst du? Wie stehst du vor Gott? Und in welcher geistlichen Position stehst du? Die Bibel sagt auch, du bist nicht von denen, die da weichen oder zurückweichen, sondern denen, die da ausharren und zur Gewinnung, also die im Glauben dranbleiben bis zur Gewinnung der Verheißung. Über Verheißung werden wir heute noch reden, weil dieses Buch ist voll von Verheißungen. Ah. Du bist Bürger eines Reiches der Himmel und du hast den kompletten Backup des Himmels. Der Himmel wartet. Du hast den Schutz des Königs. Du hast den göttlichen Schutz des Königs. Du hast die Versorgung des Himmels auf deiner Seite. Manche Leute und manche Christen sogar denken sich, du meine Güte, ich kann nicht mehr viel einkaufen. Wisst ihr, dass es Leute auf dieser Welt gibt, ohne Coronavirus oder sonst was, die schon nicht mehr erlaubt sind, Sachen zu kaufen, weil sie Christen sind, die sich in Untergrundgemeinden oder wo auch immer verstecken müssen, die nicht studieren können oder zum Teil verfolgt werden. Aber du hast die Versorgung des Himmels. Gott ist mit dir, Immanuel. Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Du hast den König des Himmels auf deiner Seite. Wow, das wird immer besser hier. Dieser König hat dir und mir Vollmacht gegeben. Du bist ja nicht einfach nur ein Geretteter, wie wenn irgendjemand sagt, so ein Mose mit langem Bart, du Tom, komm rüber, spring doch schnell auf die Arche rauf, hier geht jetzt gleich alles unter. Und du denkst dir, gut, dass ich noch sitze hier. Nein, wir sind nicht einfach gerettet in einem Rettungsboot in dieser Zeit. Du hast die Vollmacht des Himmels, die Autorität des Königs. Gott ist mit dir und er sagt, ich lege meine Autorität in dein Leben hinein. Wenn du den Mund öffnest, dann öffnet sich der Himmel, um dir Backup zu geben, wenn du das Wort Gottes sprichst. Gott ist mit uns. Halleluja. Woher weiß ich das? Weil die ganze Bibel voll von Verheißungen ist. Wisst ihr, hast du überhaupt schon mal meditiert, das heißt darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass du Verheißungen hast? Du bist nicht ein, die alten Übersetzungen sagen Bastard. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt jemand, der geboren ist, außerehelich, der kein Erbe hat, um den sich keiner kümmert. Früher war das alles ganz anders, vor 100, 200, 500 Jahren, da bist du ausgestoßen. Du bist nicht irgendjemand. Du bist geboren als Sohn des Königs. Wenn du im Geist was aussprichst, unternimmst, der Himmel bewegt sich. Weil Gott die Autorität gegeben hat. Und all die Verheißungen, also es gibt so viele mächtige Verheißungen, wir werden jetzt gleich ein paar davon lesen, weil das Wort Gottes so gut ist. Schlag mal auf 5. Mose, Kapitel 7, wir werden das nicht alles lesen, aber nur ein paar Auszüge. 5. Mose 7, Abvers 14. Ganz vorne an der Bibel, wenn du noch ganz neu im Glauben bist. 5. Buch Mose, das 5. Buch in der Bibel, Kapitel 7, Vers 14. Und es sagt hier, 7, Vers 14, Mose, gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Kein Unfruchtbarer und keine Unfruchtbare wird bei dir sein, noch bei deinem Vieh. Und der Herr wird jede Krankheit von dir abwenden. Und keine böse Seuche Ägyptens, die du kennst, wird er auf dich legen, sondern er wird sie auf alle deine Hasser bringen. Ja, das ist Altes Testament. Im Neuen Testament rettet Gott seine Hasser, wenn sie es wollen. Aber damals war der Bund etwas anders. Aber für uns heißt das, keine der Seuchen Ägyptens wird auf dein Leben kommen. Und sagst du, ah, das klingt ja so gut. Ich bin bloß nicht ganz sicher. Ja, wir gehen gleich weiter. Dieses ist für dich und für mich geschrieben. Bevor wir ein paar weitere Verheißungen lesen, vielleicht hast du nicht ganz den Glauben dafür. Ich gebe dir die Schlüsselbibelstelle für alle Verheißungen. Halt den Finger mal in 5. Mose drin und geh zu 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther 1, ja, Vers 19. Das kannst du anstreichen, markieren, wie auch immer. 2. Korinther 1, Vers 19. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist und durch mich und Silvanus und Timotheus, er war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Vers 20 und jetzt. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Was heißt das? Jede Verheißung, die hier geschrieben steht, die gehört dir, die ist für dich da, die ist in ihm Ja und durch ihn Amen. Und wenn du es glaubst, dann kannst du ruhig Amen sagen. Amen. Gott gibt dir diese Verheißung auch. Du bist vielleicht kein Jude. Und du denkst, ich habe letzte Woche nicht so gelebt, dass ich verdient hätte, dass Gott mich beschützt. Ich habe vielleicht nicht so gelebt, dass Gott, dass er bei mir ist. Gott sagt, spielt keine Rolle. Wenn er dich ansieht und du bist von Neuem geboren und du lebst mit Jesus, du bist in ihm, ich habe nicht die Zeit, all das zu erklären, dann sieht Gott nicht deine Fehler, nicht deine Schwachheiten, er sieht Jesus. Er sieht das Blut Jesu. Und wenn er dich anschaut, sagt er, der Stempel Jesu bildhaft ist auf dieser Person. Heilig, und er sagt dann, Engel Gottes, komm, alle Backup des Himmels, für diese meine Tochter, für diesen meinen Sohn, ich bin hier, um ihnen zu helfen. Gott investiert alles in dein Leben. In Wahrheit ist, er hat es schon getan. Er hat bereits alles, was er hatte, in dich investiert. Teurer geht's nicht mehr. Der teuerste Preis, der jemals zu bezahlen war im Himmel und auf Erden. Gott hat ihn für dich bezahlt. Und wenn du der Einzige gewesen wärst, der jemals es nötig hätte, erlöst zu werden, Jesus wäre gekommen nur für dich. Jesus wäre gekommen nur für dich. Er wäre gekommen, um dich zu erretten und dich neu zu machen. Das Kreuz und die Auferstehung ist nicht eine Feuerversicherung für die Ewigkeit allein. Es ist das größte Geschenk, was du auf der Erde empfangen kannst. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Und der alte Mensch, der hat sich in seinen Sünden verstrickt. Der hat, ist mal diese, mal jene Richtung. Der hat alles möglich, der hat sich gefürchtet. Ich sage dir heute eins, im Angesicht dieser Woche und dieser Tatsachen, Furcht ist nicht im neuen Menschen. Du sagst, aber ich fürchte mich manchmal. Okay, wir sind noch nicht vollkommen. Wir leben manchmal in unserem natürlichen Denken. Wir sind angefochten durch die Informationen dieser Welt. Aber dein neuer Mensch, der von Neuem geboren worden ist, der ist furchtlos. Der ist immun gegen Panik dieser Welt. Der Geist dieser Welt hat kein Anrecht an deinem geistlichen Leben. Ich rede von Recht. Und wenn du hier zum Leiterhaus gehörst, dann hörst du uns zu. Für uns ist Vollmacht und Recht und Autorität zu verstehen, ist ein Schlüssel, um siegreich zu leben. Es ist ein Unterschied, ob etwas ein Recht hat oder ob es da ist. Wenn ein Nachbar denkt, dass sein Garten zu klein ist und ihr habt vielleicht so eine, noch, ihr habt frisch gebaut und da ist so eine Linie, aber noch kein Gartenzaun und ihr denkt, na gut, der hat eh so ein großes Grundstück, dieser eine Meter interessiert, das können wir den gar nicht. Kommt in der Nacht und zieht die Grenze anders, dass sein Gartenmeter größer und dein Gartenmeter kleiner wird. Dann hat er kein Recht dazu, stimmt das? Aber vielleicht macht es trotzdem. Wenn du verstehst, dass in dieser Welt sehr viel passiert, wozu die Leute oder der Feind kein Recht hat, dann verstehst du ein bisschen, was im Geist abgeht. Viele Dinge passieren, die nicht der Wille Gottes sind. Und viele Dinge im Leben von Christen passieren, die nicht der Wille Gottes sind. Aber das heißt nicht, dass das im rechtmäßig geschieht. Wenn du Bürger des Königreiches bist, ist Furcht unrechtmäßig in deinem Leben. Angst ist nicht rechtmäßig bei dir. Das ist illegal. Die Dinge, die da passieren, sind im Geist illegal. Weißt du, was tust du, wenn illegale Sachen in deiner Wohnung, an deinem Auto oder auf deinem Grundstück passieren und du kannst dich nicht wehren, was machst du da? Du rufst die Polizei. Du rufst jemanden Stärkeren. Du rufst jemanden, der die Gesetze durchsetzt. Was machst du, wenn im Geist Dinge passieren, die im Geist illegal sind? Du meldest dich nach oben. Du rufst den an, der göttliche Polizei schickt. Der göttliche Exekutive schickt. Krankheit ist unrechtmäßig im Leben von Christen. Woher weiß ich das? Jesaja 53, schlag doch das mal auf hier. Das haben wir, das ist nicht eine Notiz, nee, aber wir lesen das, weil die Stelle einfach so fantastisch ist. Jesaja 53, eine Grundlage für dein Glaubensleben. Insbesondere in Bezug auf Heilung. Jesaja 53, Vers 4. Jedoch unsere Leiden. Und diese Prophetie spricht über den Messias, über den Christus. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen oder Wunden ist uns Heilung geworden. In anderen Übersetzungen heißt, sind wir geheilt worden. Vergangenheit. Hier steht im Grundtext Vergangenheit. Und seit Golgatha und der Auferstehung ist es wirklich Vergangenheit. Es ist passiert. Es ist vollbracht. Bist du da dabei? Deine Heilung ist passiert. Krankheit ist illegal unterwegs, wenn sie dich treffen will. Das ist wie, wenn jemand sagt, ich lade meinen Dreck auf deinem Vorgarten ab. Da kommt irgendein Nachbar, weil die Restmülldeponie so teuer ist pro Tonne und denkt, er kippt seinen Container in deinen Vorgarten. Ich erfinde jetzt ein Beispiel, ja, okay? Und dann denkst du, was ist denn hier los? Du denkst, ja, solange sich keiner stört, ich hau das Zeug hier rein. Weißt du, der Teufel macht die Sachen bei Christen nur, solange sich keiner dran stört. Du brauchst Bewusstsein, welche Autorität du in Jesus hast. Lass den Teufel nicht sein Dreck in dein Leben kippen. Erlaub ihm nicht, sein Zeug bei dir abzuladen. Furcht ist nicht in der Liebe, sagt die Bibel. Also was denkst du, wo Furcht herkommt, diese Art von Angst, Panik? Die kommt nicht von Gott. Furcht Gottes kommt von Gott, das muss man unterscheiden. Aber diese Angst und Panik, die jetzt erzeugt wird in der Welt, das ist nicht dein Erbteil. Es ist nicht deine Verheißung. Es ist kein Werkzeug. Hör mir genau zu, Shanda. Pass auf, das ist nicht von Gott geschickt, um dich demütig zu machen. Gott schickt keinen Virus, um dich zu demütigen. Gott schickt seinen Heiligen Geist, um uns zu demütigen, damit wir lernen sollen. Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und was? Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Du findest keine Bibelstelle, die einen lernwilligen Christen sagt, es ist notwendig, dass Tragödie oder Krankheit kommt und ihn zu demütigen. Diese Stelle gibt es hier nicht. Nein, was es gibt, ist, dass Christen oder Menschen stur, dickköpfig, rebellisch und verhärtet sind. Und bevor Gott diese Menschen laufen lässt ins Verderben, passieren Dinge, die sie sich selber zuzuschreiben haben. Und irgendwann wachen die Leute auf. Ich bin ja auch schon mal gegen die geistliche Wand gelaufen. Unsere Ehe war schon mal kaputt. Mein Leben hat nicht nur Siege und auch, ich bin nicht ständig den Berg hinhochgelaufen. Wir haben auch Dinge erlebt, wo ich nachher mich geschämt habe und ich musste Buße tun und ich war traurig wegen der Herzenshärtigkeit, die ich vorher hatte. Aber Gott schickt keine solche Sachen, um uns zu demütigen. Der sagt, pass auf, hör auf meinen Heiligen Geist, dann brauchst du nicht diese Sachen leiden. Ich sage nicht, dass Christen nicht leiden sollen. Das gibt es schon. Aber deshalb predigen wir an dieser Woche Glauben. Weil wenn die wirkliche Leidenszeit kommt, die kommt nämlich nicht durch ein Virus, sondern möglicherweise durch Verfolgung. Und dann ist es notwendig, dass wir im Glauben feststehen. Amen. Denn Leiden kann sein, dass uns nicht der Spar bleibt, aber die Freude muss uns niemand rauben. Freude ist dein Erbteil. Wenn die Welt auf und ab geht, soll dein Geist stabil stehen. Stehst du stabil? Yes. Stabilität ist eine Frucht des Geistes. Du sagst, das lese ich da nicht. Doch, wenn du alles zusammenzählst, unter einem Strich kommt Stabilität. Das ist wirklich so. Wenn du Friede, Freude, Liebe, Gnade, Glauben, all diese Frucht des Geistes zusammenzählst, am Ende denkst, stehst du stabil. Du bist nicht von denen, die ständig rauf und runter gehen. Und dann geht's wieder rauf und dann geht's wieder runter. Du bist von denen, die sagen, come on, Devil, du gehörst hier nicht rein. Ich werde mich nicht beugen der Furcht. Hör mal genau zu, der Feind braucht deine Erlaubnis, um in deinem Leben Chaos zu stiften. Du sagst ja, ich habe es ihm nie gegeben. Ja, wir merken das manchmal gar nicht. Wir tolerieren unbewusst Dinge, während du absolut sagen könntest, stopp, bis hier und nicht weiter. Das ist mein Turf. Mein Leben ist mein Autoritätsbereich. Gott hat mein Leben erkauft durch sein Blut. Du musst nicht das Leben von allen anderen Leuten steuern. Das sollst du überhaupt nicht. Da kommt Manipulation raus. Aber dein Leben und ich, mein Leben, wir dürfen darüber Herrschaft ausüben und den Dreck des Feindes rausschmeißen. Mensch, du, ich möchte, dass du wirklich on fire wirst für die Dinge, die Gott dir gegeben hat. Warum? Ah, ich komme später dazu. Pass auf. Eine Frucht des Geistes ist Zuversicht und Unerschrockenheit. Ja, einige von euch verstehen es. Unerschütterlichkeit ist eine Folge von Glauben. Bist du dabei? Du brauchst nicht erschüttert werden. Wenn du auf Jesus sitzt, dann wankt dein Stuhl niemals. Hast du schon mal überlegt? Setz dich doch mal in Jesus nieder. Das ist das Einzige, was in dieser Welt nicht schaukelt. Das ist kein Schaukelstuhl. Wenn du auf den wie kann ich mich auf Jesus setzen? Hier! Stell dich auf das Wort! Stehe nicht auf deinen Gefühlen, sondern auf dem Wort Gottes. Gott möchte, dass du feststehst. Alles andere wird wanken, aber das Wort Gottes bleibt bestehen. Gott liebt mich und dich auch. Und das ist nicht mein Gefühl. Meine Gefühle erzählen mir alles Mögliche. Aber dieses Wort sagt mir, er liebt mich. Weißt du, wann du das hören musst? Wenn dich sonst keiner liebt. Oder du denkst, dich liebt sonst keiner. Wir denken ja so, ach. Ja, wisst ihr, wir Christen haben manchmal unser größtes Problem, dass wir unsere eigenen Schwächen nicht eingestehen wollen. Wir wollen immer so religiös, ach, ist alles okay. Passt schon, kann es so wissen, wie es mir schlecht geht. Nein, lass doch mal Gott wissen, dass dir schlecht geht und plötzlich kommt deine Hilfe. Du sollst nicht Unglauben bekennen, sondern ich rede von Transparenz. Amen. Sagen, ja, meine Gefühle ziehen mich gerade runter, aber wo ist das Wort? Setz dich nicht auf deinen Gefühlen abends im Feierabend zur Ruhe. Deine Gefühle sind nicht das, was dir helfen werden. Und ich gebe dir noch einen Tipp. Setz dich nicht auf deine Erkenntnis und deinen Verstand. Sagt sogar die Bibel, Sprüche. Ich glaube, es ist Kapitel 4. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Gott sagt, setz dich, stell dich auf das Wort Gottes. Und wir sind Männer und Frauen des Glaubens. Ich schaue hier in eine ganze Gemeinde voller Männer und Frauen des Glaubens. Und wenn du ein bisschen so gender- und feministisch, wir schauen in Frauen und Männer des Glaubens. Ja, Amen. Das ist für uns total gleich. Ich bin so begeistert über all die Frauen des Glaubens, die hier sind. Und genauso über alle Männer. Come on, guys. Und die Kinder, die kommen noch. Da haben wir auch ein paar hier. Halleluja. Freu dich in dem Herrn alle Zeit. Und das ist eine der wenigen Stellen, wo Paulus sagt, ich sag's euch nochmal, freut euch alle Zeit. Gibt es eine Zeit, wo wir uns nicht freuen sollten? Wenn der Supermarkt leer ist? Wenn das Klopapier ausgeht? Nein! Wenn dein Nachbar krank ist? Weißt du, was du da machst? Ich habe im Internet gelesen, wie so unverantwortlich, wie könnt ihr da 2 Meter Sicherheitsabstand? Die Bibel erzählt nichts von 2 Meter Sicherheitsabstand. Darf ich das sagen? Die Bibel sagt, geh hin und leg die Hände auf die Kranken. Wie willst du die Hände auflegen, wenn du 2 Meter Sicherheitsabstand hältst? Das gilt aber nicht für jeden. Oh, die glauben. Matthäus 16, schlag's doch mal auf. Markus Kapitel 16. Markus 16, Vers 17. Weil viele Christen laufen Zeichen hinterher. Das sollst du nicht machen. Zeichen werden dir hinterherlaufen. Matthäus ist auch gut hier. Markus 16, Vers 17. Diese Zeichen werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden 9 Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. So, heute zum ersten Mal, ich lese das schon so lange, ist mir, wieso sollen Christen Schlangen aufheben? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was steht da? Schlangen aufheben. Das ist mittendrin hier. Dämonen, ja klar, Sprachen, Heilung, Schwachen werden sie die Hände auflegen, es geht ihnen besser. Schlangen, weißt du was? Wir Mitteleuropäer, die keine Giftschlangen hier so kennen, in anderen Ländern ist es unterschiedlich, können Sie es nicht vorstellen. Wenn du eine Giftschlange in deinem Garten oder in deinem Haus hast, dann lässt du die nicht laufen, wenn du die siehst. Wenn du Kinder hast oder irgendjemand, die kommt wieder und die beißt irgendjemand, ohne dass du es merkst. Du musst Schlangen rauswerfen. Giftschlangen rauswerfen ist echt ein Problem. Weil die Giftschlangen packst du ja normal nicht. Aber Christen sagen, die glauben, die heben selbst die Schlangen und wahrscheinlich Messer, Kopf ab und so weiter. Und dann ist das Ding erledigt. Jetzt möchte ich dich mal was fragen. Wenn die Bibel sagt, wir sollen Schlangen aufheben und wir können Giftiges trinken, die glauben, dann kann ich auch Kranken die Hände auflegen. Und ich möchte dir heute was sagen. Wenn du hierher gekommen bist, das Risiko, dass du dich in dieser Versammlung mit einer komischen Krankheit ansteckst, ist wesentlich geringer, als wenn du sonst irgendwo hingehst im Unglauben. Weil hier ist eine Atmosphäre des Glaubens. Und hier wird für Kranke gebetet. Und deshalb komme ich jetzt nochmal zurück auf das Königreich. Weißt du, pass mal auf, die Erwartungshaltung, hör mir genau zu, die Erwartungshaltung unter Christen oder unter Menschen, dass zum Beispiel sich in einer Gemeinde beginnen, die Leute anzustecken, wenn wir zusammenkommen, ist eine reine Spekulation aufgrund der Erfahrung, die woanders in der Welt aufgetreten ist. Ich sag's nochmal. Ich sag nicht, das ist eine Erfindung und dass diese Gefahr nicht real ist. Aber wir haben das hier nicht erlebt und viele Tausend in Deutschland auch selber nicht. Aber sie haben die Erfahrung gemacht, gehört durch die Medien, durch Krankenhäuser, wenn das und das passiert, ist die Gefahr, dass sich der ansteckt. Allerdings ist es auch eine statistische Größe. Und sehr oft passiert es auch nicht. Aber es ist eine Spekulation. Amen. Jetzt ist es natürlich absolut sinnvoll, dass die Welt und die Behörden und alle möglichen Ämter oder dies oder jenes Schutzmaßnahmen ergreifen. Absolut. Sonst breitet sich das Ding ja absolut aus. Stimmt das? Schutzmaßnahmen sind notwendig. Aufgrund der Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Aber wir wiedergeborene Christen, kennen eine größere Realität. Wir haben nicht nur die Erfahrung gemacht, dass Leute krank reinkommen. Also eigentlich haben wir die Erfahrung fast gar nicht gemacht, dass Leute krank hier reinkommen und plötzlich sind drei weitere Leute krank. Wir haben aber die Erfahrung gemacht und das Wort Gottes auch, dass Leute krank hier reinkommen und in der Woche drauf werden die gesund. Das ist die Erfahrung des Königreiches. Das ist die Erfahrung von denen, die da glauben. Das ist die Erfahrung von Markus 16. Kranken werden sie die Hände auflegen, da steht nicht drin. Und möglicherweise wird sich er anstecken. Da steht auch nicht drin, dass die Apostel Mundschutz getragen haben, als sie einen Leprakranken geheilt hatten. Jesus hatte keine Angst vor Krankheit. Sag, bin ich jetzt nicht ein bisschen nein, ich mache mich in keinster Weise lustig. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, diese Botschaft, und ich persönlich glaube auch, dass viele innerlich erschüttert sind von dem, was in dieser Welt gerade passiert und sich wirklich aus ehrlichem Herzen Sorgen machen, mit Herzen meine ich jetzt, weil sie nicht wollen, dass ihren Nachbarn, dass diesen und jenen was, dass denen was Negatives passiert. Aber deshalb reden wir heute vom Königreich. Das kann jemand, der die Dimension des Königreiches nicht versteht, gar nicht ganz beurteilen. Wenn du kein, wie soll ich das erklären? Heiliger Geist. Wenn du kein Atom oder, es gibt Physiker, die mit Radioaktivität, mit magnetischer Strahlung, Röntgentechniker. Bevor es Röntgenstrahlung gab, konnte keiner verstehen, wie das funktioniert. Du hast einen Apparat, der sendet hier irgendwas aus, das kannst du nicht sehen, das kannst du nicht richten, das kannst du nicht spüren, das kannst du nichts. Und auf der anderen Seite, wenn eine Platte ist und das geht durch zum Beispiel einen Körper durch, werden die inneren, ein Schatten der inneren Organe oder was auch immer abgebildet. Was für eine interessante Technologie. Das kannst du nicht sehen. Du kannst auch Radiowellen, du kannst WLAN nicht sehen. Du kannst es nicht riechen, du kannst nicht hören. Es gibt so viele Dinge, die wir mit unserem Verstand, du kannst es mit unserer Wahrnehmung nicht merken. Das hier ist etwas, was man mit unserer natürlichen Wahrnehmung auch nicht mehr einschätzen kann. Und ich rede nicht, dass wir die Bibel nicht verstehen können, sondern die Kraft, die sich manifestiert, geht über unseren Verstand, über wissenschaftliche Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt hinaus. Die Dimension des Reiches Gottes ist drüber. Deshalb ist Angst ist in dieser Welt, aber nicht im Königreich Gottes. Angst, deshalb sagt Jesus, ich bitte für Sie, also in Johannes 17, dieses Gebet kannst du dir mal durchlesen zu Hause. Da sagt Jesus, ich bitte nicht für die Welt, sondern ich bitte für Sie, also für die Jünger, denn Sie sind in der Welt. Ich lese Johannes 17, Vers 14. Ich habe Ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat Sie gehasst, weil Sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Weißt du, was das bedeutet? Jeder von uns wandelt in dieser Welt mit unserem Körper. Wir gehen auf und ab, wir gehen in die Straßen dieser Stadt, du gehst in die Arbeit, du gehst in die Schule, gehst ins Studium. Du machst viele Dinge. Sorry. Du gehst wahrscheinlich am Tag mal auf die Toilette. Du isst was? Du lebst ein normales Leben, aber du bist nicht von dieser Welt. Du bist in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das ist ein Unterschied wie Himmel und Erde. Das ist wahrhaftig so. Du bist in dieser Welt. Wenn es regnet, du hast keinen Schirm, auf dich regnet es genauso wie auf alle anderen. Hautfarbe, Glauben, Rasse, Geld, egal, alle werden nass. Aber wenn es geistliche Schauer und Calamities, wie heißt auf Deutsch, wenn es geistliche Pour Down, wenn der Dreck des Geistes runterfällt und Leute werden zerstört durch die Werke des Teufels, dann muss es auf dich nicht regnen. Und wenn du beginnst zu glauben, siehst du die Dimension komplett anders. Du bist nicht von dieser Welt. Was heißt das? Das heißt, wir sind dem geistlichen System dieser Welt nicht untergeordnet. Das heißt nicht, wir sind nicht den Gesetzen untergeordnet. Wir gehorchen den Gesetzen, absolut. Die Gesetze sind in den allermeisten Fällen zum Nutzen der Menschen. Ja, es gab in der Geschichte Dinge, auch in Deutschland, wo die Gesetze nicht zum Nutzen der Menschen waren, im Dritten Reich und so weiter. Aber wir gehorchen den Gesetzen. Natürlich. Aber die Gesetze können dich nicht heilen. Die Gesetze können dir keine Hoffnung geben. Die können die Leute alle nach Hause in Quarantäne schicken, das Leben von ganzen Nationen shutdown, aber die Hoffnung können die nicht zurückgeben. Die können höchstens sagen, wir begrenzen die Angst, dass sie sich nicht noch weiter ausbreitet. Aber Gott dreht alles um. Im Reich Gottes kommt Hoffnung zurück. Im Reich Gottes kommt Auferstehung. Es gibt nur einen Gott, der, wenn alles kaputt ist, es wieder lebendig macht. Es gibt so viele Götter, die sagen, wenn der ungläubig ist, wir müssen ihn umbringen. Der ist gegen uns, die sollen weg, die sollen vernichtet werden. Dann gibt es Leute, die sagen, alles ist Wahrheit, dies und jenes. Aber es gibt nur einen Gott, der sich gering genug gemacht hat, um für dich und für mich zu sterben. Nur einen Gott, der sich selber nicht wert geachtet hat, sein eigenes Leben, um es für dich und für mich zu geben. Der bis in die tiefste Hölle gegangen ist, um in den höchsten Himmel aufzufahren, um das Leben uns im Überfluss zu geben. Und vom Himmel, wo er jetzt thront, hat er seinen Heiligen Geist geschickt auf eine starke Gemeinde, die nicht allein gelassen ist in dieser Welt. Come on, gehörst du dazu? Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist das Antigift gegen jede Krankheit. Wertvoll des Geistes und dein Immunsystem ist stark. Du, wir werden wahrscheinlich dann nochmal in Teil 2 von der Predigt dein göttliches Immunsystem reinhauen. Das habe ich vor ein paar Monaten gepredigt und dann wurde mir erst klar, das war mit einem anderen Schwerpunkt. Aber du hast dein geistliches Immunsystem. So, ich meine, diese Themen sind ja heutzutage irgendwie in aller Munde. Dein Körper hat ein Immunsystem. Wenn Bakterien, falsche Bakterien, die dein Körper nicht eigen hat, Viren oder Pilze oder sonstige Dinge einfallen durch Wunden oder durch Schleimhäute oder was auch immer, wenn das in deinen Körper kommt, dann sendet dein Körper, ohne dass du es merkst, eine komplette Armee los, um diese Eindringlinge zu besiegen. Da musst du nicht mal drüber nachdenken, das macht dein Immunsystem. Und weil dein Immunsystem so unterwegs ist, sagt zu deinem Körper, Körper, du ruhst dich jetzt aus, weil wir müssen jetzt hier kämpfen, wir brauchen alle Ressourcen für diesen Kampf. Und du denkst, oh, ich bin so müde, was ist los mit mir? Dein Körper fährt runter, damit dein Immunsystem powert. Und dein geistliches Immunsystem soll genauso stark sein. Wenn du erkennst, was dein geistliches Immunsystem stärkt, dann wirst du nicht von der Angst dieser Welt getrieben. Wenn dein Körper, ich komme zurück, dein Körper eine Infektion einfängt, dann beginnt das lokal, vielleicht an einer bestimmten Stelle, Hand, Fuß, keine Ahnung, wo, Auge, sonst was. Und wenn es sich ausbreitet, kann Fieber dazukommen, dann wird dein ganzer Körper davon beeinflusst. Die meisten von euch, denke ich, waren schon mal krank, oder? Du wirst richtig müde, vielleicht hast Kopfschmerzen, alles Mögliche. Dein Körper kämpft gegen an, dann ist es in deinem System drinnen. Vielleicht, wenn die Entzündung nur in deinem Finger ist, tut dein Finger weh. Wenn es in deinem System ist, fährt dein ganzer Körper runter. Und du brauchst Zeit zur Erholung. Und in den meisten Fällen geht es total gut aus, weil dein Körper genial gebaut ist. Dein Körper kämpft um dein Überleben. Du musst fast nichts machen. Du musst einfach nur, natürlich gibt es Gründe, wie man sein Immunsystem stärkt. Aber das ist von Gott so designed. Jetzt die Bibel sagt, wir sind der Leib Christi. Wir sind ein geistlicher Leib. Du hast ein geistliches Immunsystem. Ist dir klar, dass der Eindringling, wenn er reinkommt, zunächst mal eine lokale geistliche Infektion verursacht? Sagst du, was meinst du damit? Wenn der Gedanke dieser Attacke der Angst kommt, dann versucht es sich in deinen Kopf festzusetzen. Und er sagt, du musst dich fürchten, das geht schlecht aus, die Rechnung kannst du nie bezahlen. Oh, du spürst jetzt hier einen Schmerz, das ist bestimmt diese Krankheit, das ist bestimmt das oder jenes. Oh, ich habe jetzt noch eine schlechte Note und ich kann dieses ganze Studium hinschmeißen. Alle Dinge, egal was für dich gerade eine Herausforderung ist. Der Teufel verstärkt jede Information mit einem Megafon. Und dann sagt er dir, jetzt geht alles schief. Und dann kämpft dein geistliches Immunsystem um dein geistliches Leben. Weißt du, was das bedeutet? Der Geist in dir sagt, hey Junge, lass dich nicht runterziehen. Du hast schon so viele gute Sachen erlebt. Pass mal auf. Und dein Verstand sagt, wow, das sieht neu aus. Keine Ahnung, wie das ausgeht. Und der Heilige Geist sagt, come on, fang an in Zungen zu beten. Preis mich ganz neu. Und dein Verstand sagt, ich weiß nicht, ich fühle mich so müde. Und deine Gefühle sagen, heute ist ein schlechter Tag. Und die Informationen von außen sagen, das wird noch schlimmer. Fangt hier an, wahrscheinlich ist das ganz eine schlimme Krankheit. Oh nein, jetzt ist es auch hier schon. Und dann der Kampf, das ist dein geistliches Immunsystem. Und dann wartet der Feind und der Heilige Geist drauf, wie du reagierst. Weißt du, was du dann brauchst? Du brauchst geistliche Antikörper, die diesen Eindringling rauskicken. Die nicht sagen, ach du meine Güte, wir gehen hier alle unter. Dieses Ding hat mich erwischt und ich weiß genau, der in 7 Tagen liegt im Bett oder mein Job ist weg oder meine Ehe ist kaputt. Gott möchte nicht, dass du die Flinte ins Korn wirfst, wie man so schön sagt. Es gibt kein Problem, was für Gott so groß ist. Das wurde noch nicht erfunden. Jemand hat gepostet, ein geistlicher Leiter in Deutschland, gestern oder heute, der hat gesagt, Coronavirus ist nicht übertrieben. Und hat dann geschrieben, seine Erfahrungen. Er musste kurz in Quarantäne und dies und jenes. Dann hat jemand anderes das gepostet. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was sagt die Aussage, Coronavirus ist nicht übertrieben? Also die Gefahr. Also der Artikel, den er geschrieben hat, heißt, die Gefahr wurde nicht überschätzt. Okay, pass mal auf. Ich sag dir mal eine Wahrheit und wenn du die merkst, dann gehst du in den nächsten 4 Wochen super sicher durchs Leben. Pass mal auf. Das ist für das Volk Gottes total unrelevant, ob der Coronavirus unterschätzt wurde, genau richtig eingeschätzt oder überschätzt wurde. Wenn der Coronavirus noch 10-mal schlimmer ist, als wir alle es jetzt verstehen, ist es für Gott immer noch kein Problem. Amen. David wurde auch, Goliath wurde auch realistisch eingeschätzt. Der war wirklich 3,20 Meter groß. Der hatte wirklich 50 Kilo Brustpanzer. Der war menschlicher Kampfpanzer. Die haben seine Einschüchterung nicht erfunden. Der war so gefährlich. Und was war David? David macht den Kopf kürzer. David war nicht im System dieser Welt. Alle 150 oder 300.000 Soldaten, keine Ahnung, wie viele da waren, alle waren gefangen von den Informationen, die Goliath 40 Tage, Tag und Nacht aussendet auf seinem Newskanal. Das war damals kein Internet. Der hat einfach hochgebrüllt. Hey Jungs, schick einen runter. Wir werden kämpfen. Wenn ich verliere, gehört euch das Land. Wenn du verlierst, dann sind wir dran. Und überhaupt, du hast doch keine Chance. Dann hat er angefangen, Gott zu verspotten. Das war der Fehler. Gott verspotten, immer ein großer Fehler. Du machst dich jetzt über uns lustig. Warte mal ab. David war nicht beeindruckt vom Geschwätz Goliaths. Und jetzt möchte ich mal dich fragen, was beeindruckt dich so durchschnittlich? Wovon bist du beeindruckt? Ganz ehrlich, was beeindruckt dich? Sportwagen 0 auf 100 in 2 Sekunden? Oh, cool. Oder beeindruckt dich Muskelpower? Oh, ich habe mal einen Pastor gehabt, der konnte 450 Pfund drücken. Ohne Witz. Das fand ich auch beeindruckend. Aber weißt du, mich interessiert mehr, wie viel Power die Leute im Geist haben. Weil ich brauche keinen Pastor, der die Gewichtsstange von mir wegdrückt, die links selten auf mir. Ich brauche einen Pastor oder einen Leiter, der den Teufel aus meinem Leben rauskickt. Der Autorität hat. Und deine geistliche Power, deshalb mehr reiner. Du brauchst keine Gemeinde, die vor einem Virus davonläuft. Ich mache mich nicht lustig. Aber wenn du krank bist, brauchst du jemanden, der den Mut hat, dir die Hände aufzulegen. Und du brauchst dann nicht nur einen gesalten Pastor, Leiter, dies oder jenes. Du solltest einen Haufen Geschwister haben, die nicht nach Hause gehen, wenn es heiß wird, sondern die aufs Problem zulaufen, wie David auf Goliath zugelaufen ist. Und du brauchst ein paar Lobpreiser, die sagen, hier ist ein Problem, raise up the volume. Come on, shift the praise. Halleluja. Wisst ihr, warum unsere Gottesdienste noch stattfinden? Weil wir unseren Lobpreis nicht leise drehen, wenn die Probleme lauter werden. Du musst den Volumen deines Lobpreises anpassen an die Lautstärke dieser Welt. Und zurzeit brüllt die ganze Welt Angst vor Sorge. Ich kann es gar nicht buchstabieren, es fällt mir schwer, die Worte zu sagen. Die sagen alles Mögliche. Dein Lautsprecher soll weit aufgedreht, dein Lobpreis Lautsprecher. Hast du mal Gedanken gemacht, dass diese Dinger nicht leise Sprecher heißen? In Deutsch ist doch cool, oder? Das ist ein Lautsprecher. Gott hat die für mich designt und für dich, dass wir laut den Lobpreis darüber sprechen lassen. Gott möchte, dass du den Lobpreis erklärst, die Danksagung. Wisst ihr, warum David so? David war der Einzige in seiner Generation, der den Mumm hatte, den größten menschlichen Panzer zu begegnen. Er hatte noch nicht mal eine Rüstung an. Du sagst, ich war nicht in der Bibelschule. Boah, wenn die ganzen Leiter schon sich zurückziehen, wer bin dann ich? Sag, du brauchst nicht dich orientieren an Menschen, nimm das Wort Gottes. Aber du musst wissen, wo du es findest. Du findest das Wort Gottes nicht in einer Predigt des Unglaubens. Bam. Du findest das Wort Gottes nicht dort, wo dir erzählt wird, geh nach Hause, wenn es schwierig wird. Du findest das Wort Gottes da, wo es sagt, komm her, wenn es schwierig wird. Wir kämpfen zusammen. Halleluja. Weißt du, pass mal auf. Das ist eine Zeit, wofür viele Christen in Deutschland gebetet haben, ohne es zu wissen. Wir haben für Jahrzehnte gebetet, dass die Menschen offen werden fürs Evangelium. Wir haben für Jahrzehnte gebetet, dass die Leute sich ändern in diesem Land und herunterkommen von einem Stolz, der sich hindert, Gott zu kennen. Und jetzt kommt die Krise und die Gemeinden machen ihre Versammlungen dicht. Das kann doch nicht sein. Wenn es gesetzlich so gefordert ist, und meine Güte, dann machen wir die Tür zu und wir treffen uns draußen. Und dann gehen wir auf die Straße. Du meine Güte, Petrus konntest du auch nicht stoppen. Aber eins sage ich dir, ich möchte nochmal genau darauf zurückkommen, vielleicht, pass mal auf, Gott, wie die Bianca vorhin prophetisch sagt, Gott hat uns geschaffen, positioniert für eine Zeit wie diese. Du bist nicht umsonst hier. Egal, ob du denkst, du bist nicht so geistlich wie dein Nachbar, der ständig springt und klatscht und jubelt und vergiss das. Steh fest und der Teufel zittert vor dir in diesen Tagen. Steh fest. Du brauchst nicht die ganze Bibel auswendig kennen. Lies Psalm 91 vorwärts und rückwärts und bete das Wort Gottes. Du musst auch nicht, weißt du, komm nicht auf die Idee, dass du denkst, wir Leithaus denken, wir sind bessere Christen oder geistlicher. Das Wort Gottes ist besser als Furcht. Das Wort Gottes ist stabiler als Angst. Das Wort Gottes, wohin soll die Welt denn gehen? Ist doch kein Wunder, dass die Bürgermeister und die Ministerpräsidenten sagen, Leute, bleibt zu Hause, ihr könnt euch anstecken. Ist doch kein Wunder. Niemand, wir wollen, das ist doch normal. Aber der Leib Christi sollte doch nicht so denken. Wenn der Leib Christi sich genauso zurückzieht in Tagen wie diesen, dann sieht es dunkel aus für Deutschland. Aber das soll nicht so sein. Sondern ich kann wirklich sehen und glauben, dass eine Mannschaft, eine Generation, ein Teil des Volkes Gottes aufsteht. Sage ich, fürchte dieses Ding nicht, sondern wir sind in diesen Tagen Salz und Licht. Wir fürchten nicht die Attacken des Feindes. An mir, am Blut Jesu prallt das Ding ab. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, keiner kann krank werden. Das sage ich nicht. Aber wir gehen durch. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Ding mich nicht runterzieht. Im Sinn, dass ich dran sterbe oder sonst was. Und die anderen auch nicht. Bring mir die Person, die durch uns krank geworden ist. Die Spekulationen helfen dem Leib Christi niemand weiter. Bring die Beweise, dass die Gemeinden im Glauben gehen, mehr Krankheit verteilen, als die zu Hause bleiben. Bring mir, weil ihr alle nach Beweisen fragt. Bring doch dem, alles andere ist doch genauso Spekulation wie andersrum. Aber ich sage dir eins, ich kann die Beweise bringen, dass Leute geheilt werden, wir haben es einfach erlebt. Google doch einfach auf unserer Webseite. Da findest du einen Haufen von den Gesichtern hier. Die sagen, das Ding war weg. Wir haben Leute, und wenn du denkst, das ist alles psychosomatischer Unsinn, wir haben für Leute gebetet, die überhaupt keinen Glauben hatten. Jugendfußballer von Frankfurt. Eintracht Frankfurt, ja, kannst du beten, komm mal. Der wollte überhaupt nicht Gebet annehmen. Dann sagt sein Freund, der auch Fußballer von Frankfurt ist, sagt zu ihm, komm an, du bist doch Christ, lass doch für dich beten. Der war Moslem. Er sagt, okay, kannst du machen, war ihm peinlich. Dann sagt er, bet mal. Der hat sich den Knöchel verstaucht und konnte nicht mehr trainieren, nicht mehr laufen. Dann betet einer bei unseren Einsätzen und sagt, na komm, probier mal aus. Und plötzlich, schau er mit so großen Augen und sagt, was hast du gemacht, Mann? Der Schmerz war weg. Jesus heilt manchmal auch Leute ohne Glauben. Also wenn die Leute den Glauben nicht haben. Wir können uns nicht rausreden. Das ist eine Zeit. Du wurdest geboren für diese Zeit. Wir freuen uns überhaupt nicht an der Not. Mir tut es total leid. Ich bin auch überhaupt nicht begeistert über diese Sache. Ich finde das schwierig, schlimm. Wir sollten helfen, wo wir können. Wir sollten mitfühlen, wo Leute in eurem Bekanntenkreis vielleicht betroffen sind. Streck dich aus, tu alles Gute, was du kannst. Aber das ist meine Empfehlung. Das ist auch keine Ansage fürs Leithaus. Das kann hier jeder so machen, wie er möchte. Aber meine Empfehlung, geh nicht in den Rückwärtsgang. Amen. Zieh dich nicht im Unglauben zurück. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 5. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Der sagt nicht die Logik. Statistisch gesehen könntest du dich erwischen. 2-3% Todesrate. Oh, wenn das erwischt. Rechne das mal durch. Ja, also, die Leute haben nicht durchgerechnet, wie gefährlich es ist, überhaupt über die Straße zu gehen. Eisenbahn zu fahren. Dann schauen sie alle YouTube-Videos an mit GoPros, wo die Leute Sachen machen. Du sagst, warte, die Chance, dass der da lebend rauskommt, ist 50-50 und jeder lacht drüber. Aber wegen einem Virus, der 1 zu 500 ist, sagt die Christen zu Hause bleiben. Das macht keinen Sinn. Ich mache mich nicht lustig. Ich sage nur, Leute haben mehr Glauben, dass sie aus crazy Sportsachen lebend rauskommen, als dass manche Christen heute Glauben haben, dass sie gesund vom Gottesdienst zurückkommen. Das sollte nicht so sein, Brüder, sagt Paulus. Wir sollten weiter sein. Halleluja. Pass mal auf, ich hab heute eine Offenbarung gekriegt oder gestern, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Also, der Herr hat uns, also ich mochte den Namen unserer Gemeinde am Anfang nicht ganz so super. Lighthouse, dachte mir, Leuchtturm, das ist ein bisschen richtig altbacken. Aber wir sind Haus des Lichts, okay? Der Heilige Geist hat uns ein Rhema-Wort gegeben. Aber plötzlich wurde mir wirklich klar, pass mal auf, du sollst in diesen Tagen, bist du einer von denen, die scheinen sollen. Du leuchtest. Wenn du dich nicht runterziehen lässt in Hoffnungslosigkeit, du leuchtest. Deine ganzen und du sagst, und wenn du dann im Supermarkt stehst und der letzte Packung Mehl oder der letzte dies und jenes liegt gerade im Regal, da kommt einer her und die denkt, die will es gerne. Und dann sagst du, bitte nehmen Sie es. Gerne. Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Leuchte du. Klopapier wird die Welt nicht retten. Ist die Wahrheit. Ich meine, es hilft dir auf der Toilette. Eindeutig. Bin froh, wenn ich... Ja. Aber also unsere Bestimmung ist, Licht zu sein. Weißt du eigentlich, was ein Leuchtturm ist? Ich habe noch nie darüber gepredigt. Uns gibt es schon ein paar Jahre. Weißt du, was ein Leuchtturm ist? Leuchtturm ist ein Ort am See, also da, wo das Meer zu Ende geht, entweder direkt an der Küste oder in so einem leichten Landzungen. Manche stehen sogar, glaube ich, ein bisschen draußen auf Sandbänken. Das ist, um in der Nacht den Schiffen zu zeigen, wo sie nicht hinfahren sollen, beziehungsweise wo die Fahren ist. Dass Schiffe nicht auf Grund laufen. Das ist, wenn alles dunkel wird. Pass mal auf, das ist eine Zeit für dich und für mich. Das Licht scheint in der Finsternis. Du wurdest nicht designed für den Lampenladen. Deine Bestimmung ist nicht zu leuchten, wo 20 andere Christen ihr kleines Lichtlein scheinen lassen. Du sollst hier ruhig dein Licht anzünden, Amen. Aber hier ist das Licht, der Heilige Geist ist eh hier. Lass dein Licht scheinen draußen und du strahlst wie ein Flutlichtscheinwerfer in diese Hoffnungslosigkeit der Leute. Und wenn die Leute dann sagen, oh, wie kannst du überhaupt da leben? Du sagst, ich mache mir eigentlich keines. Du sollst auch nicht hochmütig kommen. Ich weiß nicht, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen heute. Keiner, der in seinem Herzen sich nicht erschüttern lässt durch diese ganze Sache, sollte irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf andere runterschauen oder sogar kritisieren, überhaupt nicht. Total demütig den Leuten Hilfe anbieten. Aber dein Herz, also du musst dich nicht verdammt fühlen, wenn du dir keine Sorgen machst. Das musst du dir mal, ja genau, ich weiß, warum ich das sage. Du musst dich nicht verdammt fühlen, wenn alle anderen so ein Gesicht sehen, aber du hast Freude. Deine Freude ist ansteckender. Wir stecken uns mit Freude an. Wir stecken uns mit Glauben an. Wisst ihr, deshalb ist auch der Grund, weshalb wir unseren Gottesdienst nicht einfach absagen. Weil der Glauben steckt sich leichter an, wenn mehrere zusammen sind. Der Glaube ist übertragbar. Es ist so. Und die Freude auch. Weil wenn du zu Hause bist und du, weißt du, das Problem ist, dass du mich zu Hause leise machen kannst, aber wenn du schon mal hier sitzt, du musst durch. Und am Ende lachst du trotzdem. Also bei allen, ich hab so viele Leute schon. Wir haben ja eine von, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir hatten schon Leute hier, die sind hier reingekommen und sagen, ich glaube, die sind ja alle crazy. Und so weiter. Und dann war aber die Höflichkeit doch noch so groß, dass sie nicht gleich rausgelaufen sind. Und plötzlich kommt der Heilige Geist auf die Person. Boom. Und ich sagte, ich konnte nicht mehr aufstehen. Ich konnte die Hände nicht mehr bewegen, ich musste weinen anfangen. Irgendwas kam über mich. Die Gegenwart Gottes kam über mich. Der Heilige Geist kam über mich. Und wenn der Heilige Geist kam, kurze Zeit später ging der Teufel raus. Halleluja. Wisst ihr, die zwei sind unkompatibel. Du kannst dich nur für einen, für beiden entscheiden. Wenn du näher am Heiligen Geist bist, das Zeug, was nicht zu dir gehört und was der Heilige Geist, das wird rausgehen. Je näher du dran bist, je näher du an Glauben dran bist, desto unbequemer wird es für Unglauben. Such dir Freunde des Glaubens. Leute, Stimmen und Botschafter des Unglaubens findest du genug. Du brauchst keine Geschwister, die dich bestärken, dass die Welt schlecht ist. Die ist schlecht. Da brauche ich nicht Bestärkung. Die Bibel sagt, wir sind nicht in dem System. Bist du im System dieser Welt hier oben noch drin? Ganz klar, das Wort sagt, Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt mit starker Hand, sagt die Bibel. Mit mächtiger Hand. Da hat sich das Meer geteilt. Das hat auch kein Wissenschaftler vorher geplant. Das Meer teilt sich, die gehen durch. Und dann waren die alle frei. Aber weißt du, was war? Ägypten war in ihrem Kopf. Ägypten war in ihrem Herzen. Die waren frei von den Ketten der Knechtschaft. Aber Ägypten war in ihnen drin. Sie waren raus aus dem System. Aber das System war nicht raus aus ihnen. Und das ist der Grund, weshalb viele Christen in diesen Tagen anfangen zu zittern und zu zweifeln. Weil sie sind nach dem göttlichen Gesetz zwar nicht von dieser Welt, aber sie sind beeinflusst von den Dingen. Dein geistliches Immunsystem geht in die Knie, wenn du dich zu lang und mit den falschen Sachen beschäftigst. Und jetzt sage ich dir noch ein Geheimnis. Kritisiere nicht Männer und Frauen des Glaubens für ihre Sprache des Glaubens in einer Krise. Ihr wisst noch nicht, wie tief diese Wahrheit ist. Wenn du noch keinen Glauben hast für bestimmte Herausforderungen, kritisiere nicht die Leute, die Glauben sprechen, Glauben predigen und im Glauben vorwärts gehen, nur weil dir ihre Art nicht gefällt. Denn der Glaube, den manche Leute im Moment tragen, ist derjenige, der auf dich überspringen kann, wenn wir in unserem Herzen uns demütigen, und dann rettet uns Gottes Wirken durch den Glauben. Wir haben doch gelesen, dass die, die glauben, können Giftiges trinken und es wird nicht schaden. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe solche Leute früher kritisiert. Ich war der Kritiker, der Rebell, der Besserwisser, der religiöse Irrefahrer. Das ist so. Religion weiß immer über alles Bescheid, aber die Resultate fehlen. Religiöse Leute können dir erklären, wie alles zu laufen hat, und die beste Erklärung haben sie dafür, dass keine Wunder mehr passieren. Was natürlich Unsinn ist. Und dann kommen Wunder, und dann muss es der Teufel sein. Aber der Teufel tut nicht alle diese Wunder. Schon gar nicht, wenn die Leute bekehrt sind, als Antisemiten, Judenliebhaber werden. Ah, ich bin so begeistert. Ich könnte dir eine halbe Stunde Zeugnis erzählen. Gott ist on the move. Jawohl, und wir beten hier auch absolut öffentlich in neuen Sprachen, wie in Apostelgeschichte 2. Oh, Shanda. Rabasete. Wir nennen uns nämlich den Teil der Gemeinde Jesu, die Pfingsten erlebt hat. Und am Pfingsten kam eine Flamme. Die kam aus dem Himmel auf die ganze Gemeinde. Und Leute, die brennen, sitzen selten still. Du hast noch nie jemanden, der brennt, still sitzen gesehen. Das ist so. Also ich habe mir gedacht, warum manche Leute, kennt ihr diese Aussprüche von den Menschen, die sagen, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Das ist so ein nettes kleines Lied. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber weißt du, du bist nicht berufen, kleines Licht zu sein. Aber ich sage dir ein großes Geheimnis. Ein großes. Schütt mal auf ein kleines Licht, eine kleine Flamme, eine Tonne Kerosin. Das gibt eine große Explosion. Lass mal auf eine kleine Flamme viel vom Heiligen Geist kommen. Das macht Boom. Und dann fegt dir deine Sorgen hier raus, schneller als du nachdenken kannst. Und du denkst, ich muss die Hände irgendjemand auflegen. Gibt es noch jemanden, der krank ist? Sagst, wie kannst du so reden? Weißt du, ich frage mich eigentlich nicht, wie kann ich so reden? Ich frage mich, wie kann ich nicht so reden? Ich sage, wenn ich die Bibel gelesen habe und sonst nichts, wie komme ich auf die Idee, dass Jesus mit Mundschutz rumläuft? Wie komme ich auf die Idee, dass Apostelgeschichte sagen, oh Leute, jetzt kommt die Pest aus Rom, wir machen den Laden dicht hier. Und ich meine es jetzt nicht spöttisch, sondern eher, ich denke mir, wen haben die Leute denn in der Welt? Wenn die Gemeinde ihre Türen schließt, wo sollen die Leute denn anrufen? Das machen wir wirklich Gedanken. Wenn wir zumachen, wo ist die Hoffnung hin? Ich glaube, dass der geistliche Kampf wesentlich größer ist, als wir uns im Geist im Moment sehen. Es geht nicht nur um ein paar Meetings und Shutdown von Wirtschaft und so. Es geht, dass Leute Licht sind. Jesaja 60. Schlag doch das mal auf. Jesaja 60. Das ist doch für uns, wir zitieren so oft. Wo soll die Welt denn hin, wenn wir uns auch noch fürchten? Und bevor du jetzt Jesaja, bleib mal da, aber bevor, hör mir noch einen Augenblick zu, das ist doch nicht die letzte Geschichte, die diese Weltgeschichte gesehen hat, der Virus hier. Das kommen doch Dinge, die sind noch dramatischer. Also die Bibel spricht davon. Und du musst auch nicht mal Prophet sein, das kannst du doch in der Weltgeschichte auch sonst sehen. Wo sollen die Leute denn hin, wenn die Christen ihren Glauben verlieren, angesichts der Umstände? Ich mache auch keinen Vorwurf, sondern ich sage nur eins, lasst uns beten und glauben, lasst uns bekennen, lasst uns dranbleiben, lasst uns standhaft sein, lasst uns die Arme aufmachen und die Leute lieben, wie sie es brauchen, ohne auf unseren eigenen Verlust oder Vorteil zu schauen. Weißt du, natürlich, keiner hat die Garantie, es gibt Missionare, die haben ihr Leben gegeben dafür, dass sie andere Leute erreicht haben. Es gibt manche Leute, die werfen ihr ganzes Leben in die Waagschale und am Ende wird vielleicht nicht jeder geheilt. Aber ist es nicht besser, sein Leben zu geben, damit Leute gerettet werden und Leute gedient wird? Gott tut so viel. Ich habe vor ein paar Tagen im Internet dieses Zeugnis von John G. Lake geteilt. Wenn du mal die Generäle Gottes liest, das ist ein Buch, liest dir die mal durch. Ich glaube, John G. Lake steht im ersten Buch, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein Apostel der Heilung, der Gründer der ganzen Healing Rooms weltweit. Ich glaube, der hat also seinen... Der Höhepunkt seines Dienstes war irgend sowas, glaube ich, von 1900 bis 1920 oder sowas. Auf jeden Fall war er da aktiv. Der war in Südafrika und da gab es eine Seuche, die Millionen von Leuten, oder ich weiß nicht, Millionen, weiß nicht, aber es war eine Großteil der damaligen Bevölkerung, hat er hinweggerafft. Und die Ärzte, die hatten nicht genügend Ärzte, die hatten nicht genügend, da haben Leute einfach gestorben. Boom, 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 boom. Die haben nicht genügend Gräber gehabt, um die Leute allein zu graben. Und er hat mit seinen eigenen Gemeindemitgliedern, er war dort Missionar, er war Prediger, er war auch schon Heilungsevangelist. Er hat gesagt, wir dienen den Leuten, wir pflegen die, wir gehen hin. Und sie haben sich immer gewundert, dass die nicht krank werden. Die haben Wochen, Monate lang den Kranken gedient und die wurden nicht krank. Du musst es mal lesen. Dann haben die Wissenschaftler gesagt, was ist dein Geheimnis? Okay, bring mir doch mal einen Auswurf. Ich weiß nicht, das war auch irgendwas mit der Lunge oder zumindest, wo die Leute dann, also diese, bring mir doch mal, also so ein Stück Schleim oder ich keine Ahnung was, das war auf jeden Fall, wo dieser ganze, dieses Virus oder dieses Bakterium da drin ist und tu es auf meine Hand. Das hat er gesagt zu diesen Doktoren und dann schau unter dem Mikroskop, was passiert. Und dann haben die beobachtet, wie auf seiner Hand all diese Viren oder Bakterien in Echtzeit absterben. Die Power, die in ihm war, war größer als die Kraft dieser Krankheit. Und die wurden nicht krank. Jetzt heißt es, dass kein Christ, der Glauben hat, jemals krank ist. Das sage ich nicht. Ich sage nur, denen, die glauben, ist alles möglich. Und du solltest nur nach deinem Glauben gehen, nicht weil du hier begeistert irgendeinem Mitpastor, Mitbruder beeindrucken willst und du stürzt dich jetzt in alle Krankenhäuser und so, mach das nicht. Geh vernünftig vor auf dem Level deines Glaubens, aber geh nicht auf dem Level deines Unglaubens. Deutschland erstickt, Deutschland hat nicht Probleme, dass die Christen zu viel Glauben haben. Der Unglaube ist das Problem. Unglauben vermehrt sich automatisch, Glauben musst du predigen. Sagt das Wort. Also eigentlich für mich ist es ja auch nicht automatisch, aber die Unglaubensprediger gibt es in diesem Land genug. Also ich rede nicht von Christen, so musst du die Nachrichten einschalten. Und das ist ja nicht direkter Unglaube, die wollen dir ja nichts Böses, die meisten zumindest in dem Sinn, dass sie irgendwas bewusst machen. Aber wenn du 10.000 Mal die schlechte Nachricht, wenn du 10.000 Flugzeugabstürze siehst, wenn du 10.000 diesen, jenes, dann kriegst du die Angst, dass du fliegst. Aber setz dieses Problem in Relation zu unserem Gott. David war von Goliath deshalb nicht eingeschüchtert, weil er nicht die Größe Goliaths betrachtet hat, sondern die Größe seines Gottes. Wie groß ist dein Gott? Wie groß ist unser Gott in dieser Zeit? Ist unser Gott groß genug, um uns da durchzubringen? Sagst du, ja, sicher. Come on, let's do this. Lass uns nach vorne schauen. Das ist nicht die Zeit, den Rückwärtsgang einzulegen. Jesaja 60, Vers 1. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Vers 2, siehe, ganz Europa hier. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr Yahweh und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Bibel sagt, wir sollen leuchten. Sei du jemand, der wie ein Leuchtturm scheint und anderen den Weg leitet, dass sie nicht Schiffbruch erleiden in diesen Tagen. Amen. Sei du ein Sprachrohr des Glaubens. Sprich Glauben. Das ist dir kommen vollkommen selber, wie soll ich sagen, das ist deine Entscheidung. Du musst dir niemandem was beweisen. Bitte, mach das nicht, um Leuten zu gefallen oder überhaupt nicht. Lies die Bibel, entscheid für dich selber. Aber meine Empfehlung und das, was alle hier drin sprechen, der Geist des Glaubens, sprich Glauben. Amen. Deine Zunge. Amen. Wenn alle nach unten reden, sag nein. Amen. Ich kenne die größere Lösung. Mein Gott ist fähig, hier zu heilen. Amen. Und so weiter. Sei du ein Ruhepol im Sturm. Wenn die Welt auf und ab geht, du bleibst stabil. Amen. Halleluja. Ich glaube, wir kommen auf die Zielgerade heute. Ich habe euch vorher diese Stelle vorgelesen über Verheißungen. Was Verheißungen bewirken können und für wen sie da sind. Aber Verheißungen nützen uns gar nichts, wenn wir sie nicht glauben und wenn wir sie nicht anwenden. Verheißungen sind gegeben, damit wir es damit machen. Nicht nur in der Kirche, in der Gemeinde, irgendwo sitzen, sondern damit wir durchbrechen. Und diese Verheißungen solltest du nehmen in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen und dir selber dich darauf stellen. Psalm 91, Vers 4 bis 7. Psalm 91, ihr kennt ihn alle. Lasst uns das Wort Gottes einfach mal proklamieren, zur Ehre des Herrn. Mit seinen Schwingen deckt er dich, Vers 4, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue oder seine Wahrheit, heißt das Wort auch. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umhergeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Rechten, 10.000 auf deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, doch dich erreicht es nicht. Was für statistische Chance ist das? 1 zu 11.000. Dass dich nicht, dass du davon kommst. Und das Wort Gottes sagt, du bist der, der überlebt. Wenn die Chance 1 zu 11.000 ist, dass du stirbst, sagt Gott, die Chance ist für dich. Das ist mein Wort. Und sagst du, ja, aber das habe ich nicht gesehen. Siehst du, das ist das Problem. Du sollst es nicht sehen, du sollst es glauben. Du darfst, du kannst. Gott ist treu. Gott ist, er steht zu seinem Wort. Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit. Der Name Gottes, einer unserer Lieblingsthemen in dieser Gemeinde. Der Name Gottes ist in diesen Wochen dein bevorzugtes Werkzeug der Verteidigung und des Angriffs gegen all diese Dinge, die dein Leben schwer machen wollen. Der Name Jesus, der Name Yahweh, Yahweh Nissi, unser Banner, Yahweh Rapha, unser Arzt, unser Heiler, Yahweh Jireh, unser Versorger, Yahweh Tzikeno, unsere Gerechtigkeit. Wenn der Teufel kommt, schau dich an, wie du lebst, sagst du, Yahweh Tzikeno. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. Du musst lernen, die Verheißungen zu nehmen und dem Feind das Maul zu stopfen damit. Killet diese Lüge. Und alle anderen Menschen zu lieben, anzunehmen, zu trösten, zu helfen. Und wenn es dran ist, die Hände auf die Kranken zu legen. Und das sagt nicht ich, das sagt nicht irgendeine verrückte Gemeinde, das sagt die ganze Apostelgeschichte, das ganze Neue Testament. Und wenn für dich das crazy ist, dann musst du deine Definition von Christentum neu überdenken. Christentum ist Aktion. Christentum ist Gott in Aktion. Christentum ist der Heilige Geist in Bewegung. Alles andere ist Friedhofsstille oder Religion. Der Wind weht, wo er will. Die Bibel sagt, der Heilige Geist steht, wo er will. Der bewegt sich. Oh. Vor der Pest, die im Finstern umhergeht, Du fürchtest dich nicht. Sag mal zu meinem Nachbarn, ich fürchte mich nicht. Vor dem Schrecken der Nacht. Vor der Seuche, die am Mittag umhergeht. Ich fürchte die Diagnose nicht. Weil der Heilige Geist die bessere Diagnose über mein Leben hat. Ich möchte jetzt einfach beten. Wir werden jetzt einfach dem Herrn noch die Ehre geben. Es gäbe so viel zu sagen, aber ich möchte einfach, lass uns Gott einfach, Amen, das Blut Jesu ist der einzige Grund, weshalb wir so und so mächtig den Sieg haben. Lass uns einfach kurz einfach im Geist beten, oder? Für diejenigen von euch, die wissen, was ich meine, in Zunge beten, die himmlische Sprache des Geistes. Bleibt noch ein bisschen so, wir werden dann noch was machen, aber lass uns einfach dem Herrn die Ehre geben und ihm danken. Vater, wir danken dir, dass du heute mitten uns, unter uns bist. Und du freust dich über deine Kinder. Du freust dich über dein Volk. Dein Name ist groß. Wir ehren heute deinen Namen. Wir ehren deinen Namen. Wir ehren dich an diesem Ort. Du bist groß. Vater, wir lieben dich, weil du der unangefochtene Sieger der ganzen Menschheit bist. Du verlierst niemals. Du hast nie einen Kampf verloren. Jeden, den du heilen wolltest, auf den du, Jesus, die Hände auf Erden gelegt hast, auf dieser Erde, hast du geheilt. Ich danke dir, Heiliger Geist. Korokoborochwa.